Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Vor 2 Jahren war ich noch in der Regionalliga. Dann kam mein erstes Profitor gegen den HSV. Jetzt spiele ich Bundesliga und stehe hier. In dieser Folge verrate ich euch, wie genau das bei mir geklappt hat. Obwohl ich eigentlich nicht mehr dran geglaubt hatte. Ich bin Elias Saad, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Elias, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du bist Hamburger Jung. Wir stehen in Hamburg. Wie sehr bist du eigentlich mit dieser Stadt verwurzelt?
Ja, schon sehr auf jeden Fall. Also ich merke das immer, wenn ich im Urlaub bin, dann will ich eigentlich so schnell es geht wieder nach Hamburg zurück. Ich denke immer, ich verpasse hier was und vermisse meine Freunde, meine Familie. Es ist auf jeden Fall die Stadt, so ist meine Heimat und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier.
Ja, weil du es jetzt so sagst, könntest du dir eigentlich überhaupt vorstellen, mal woanders zu wohnen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall schon mal Lust, woanders zu leben, zu wohnen.
Auch zu spielen?
Das muss man dann schauen. Aber ich will natürlich nicht mein Leben lang, ich will auch was anderes sehen. Aber Hamburg ist schon da, wo ich auf jeden Fall wieder zurückkommen möchte, dann irgendwann.
Dann gucken wir jetzt erstmal in deiner Wohnung. Als ich gekommen bin, habe ich dir gesagt, du für einen Junggesellen, du bist ja Single, sehr aufgeräumt hier, ehrlicherweise. Das haben wir nicht ganz so oft. Woran liegt das? Weil wir heute gekommen sind, aber es ist immer
ja,
so.
Ja, ich glaube schon. Also ich versuche das immer sehr schlicht und clean zu halten, damit ich nicht so viel aufräumen muss. Aber ich habe mir heute extra viel Mühe gegeben.
Ja, also, hat funktioniert. Und hier überall hängen keine richtigen Lampen.
Ja.
Warum?
Ja, das ist ganz witzig. Also ich hatte kein Licht bis gestern. Und dann habe ich...
Bis gestern?
Ja, bis gestern. Ich hatte nur solche Stehlampen.
Ja, am Ende September.
Ja, ich habe irgendwie nicht geschafft, das zu machen. Und dann, wo ich wusste, dass du heute vorbeikommst, war ich gestern noch beim Baumarkt, habe die Dinger geholt und habe sie angeschraubt, gestern Abend noch. Aber jetzt ist gut, jetzt hast du, durch dich ist was Produktives passiert. So.
Gern geschehen.
Danke.
Hast du es direkt hinbekommen?
Ja, ich hatte einen Kollegen, den habe ich angerufen und der hat mir das dann erklärt per Telefon, wie das funktioniert. Und dann, geht das.
Ja, freuen wir uns sehr, dass wir ein bisschen Licht jetzt haben.
Ja, ja.
Dann gucken wir uns den Rest der Wohnung auch noch an. Naruto. Warum?
Ja, Naruto ist so mein Held, würde ich sagen. So als Kind war das der erste Anime, den ich geschaut habe. Und dann vor ein paar Jahren habe ich wieder dazu gefunden. Und es gibt mir einfach so Kraft in jeder Lebenssituation, sage ich mal. Also viele würden das nicht verstehen. Ich glaube, ein paar, die Animes mögen und gerade Naruto verstehen das auch. Aber das ist so ein Teil meines Lebens, würde ich sagen.
Ja, also weil du mich reingelassen hast. Er hing ein Trikot von Ribéry und hier auch noch ein paar Ribéry-Sachen. Ist es dein Vorbild?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist mein Idol, seitdem ich klein bin.
Ja, okay.
Ist so mein Lieblingsspieler gewesen, schon immer. Und auch so... wie er so sein Herz auf den Platz gelassen hat. Das machen nicht viele Spieler und seine Art. Und es war immer so, dass ich so sein wollte wie er und ihn hoffentlich irgendwann mal treffen könnte. Aber ja, deswegen steht er auch hier.
Ja, warum hängt aber ein unterschriebenes Trikot von ihm da? Weil gegeneinander habt ihr ja nicht mehr gespielt.
Also es war so, dass ich das geschenkt bekommen habe. Man konnte das online so kaufen. Und,
geil, gute Geschichte.
Dann habe ich, gibt's ja, jeder weiß, der mich kennt, dass ich Ribéry sehr, sehr mag. Und da habe ich das geschenkt bekommen, hat mich auch sehr gefreut, ja.
So, und da hängen jetzt noch ein paar Bilder. Das sieht ehrlicherweise nicht nach Profi-Dasein aus. Ne? Ist das, das ist da dann noch Regionalliga
gewesen? Ja, genau. Das war bei Norderstedt meine Zeit. Auch eineinhalb Jahre war ich da. Da sind so ein paar Erinnerungsfotos, die mir zum Abschied geschenkt haben.
Wie viele Zuschauer waren da so im Schnitt?
Im Schnitt würde ich so 200 bis 400, 500 schätzen. So. Ja. Ja, also nicht so viel. Aber war trotzdem eine sehr schöne Zeit. Mhm. Ja.
Dann gucken wir noch einmal hier rein. Das ist dein Ankleideraum.
Ja, ist noch nicht so, ist, wie man sich so einen Jungen vorstellt. Also so einräumen ist nicht so meine Stärke.
Aber man sieht es ehrlicherweise. Ja. Du bist überall so ordentlich, aber die Klamotten kriegst du nicht hin, das, ordentlich zusammenzulegen.
Das hasse ich richtig, macht mir nicht so Spaß.
Warum hängen hier deine, oder sind es deine?
Ja, das sind meine Trikots, weil ich habe oft auch Besuch von Freunden und dann, wenn ich da ein paar Trikots hängen habe, dann gebe ich dir den einfach und können wir gehen, sozusagen. Aber damit ich dran denke, weil wenn ich die irgendwo wegpacke, dann vergesse ich das auch. Ja. Aber ich habe natürlich auch sehr viele Trikots von Spielern, die ich getauscht habe oder bekommen habe. Da will ich mir auch noch so eine Stange holen, wo ich die aufhängen kann, die wichtigsten. Ja.
Wer war der bisher beste Gegenspieler, den du hattest? Wenn es einer aus der Regionalliga war, kannst du auch den Namen nennen.
Boah, also so, ich will jetzt nicht nur den größten Namen sagen, weil der kann ja auch ein Spiel haben, wo er jetzt nicht das beste Spiel hatte. Aber Wanner fand ich zweimal richtig gut gegen uns. Der war echt sehr, sehr stark.
Hat einen guten Lauf gerade.
Ja, bei ihm läuft es auch sehr und ist auf jeden Fall ein Top-Spieler. So, der würde mir jetzt so einfallen.
Ja, sehr gut. Ich meine, du bist ja auch ehrlicherweise ein Unterschiedsspieler bei St. Pauli. Dann lass uns langsam mal hinsetzen, dann sprechen wir mal über die Geschichte. Ich meine, vor zwei Jahren hast du noch in der Regionalliga bei Norderstedt gespielt. Jetzt bist du Bundesligaspieler und Nationalspieler. Wie weit war das eigentlich vor zwei Jahren alles weg, das, was du heute schon erreicht hast?
Ja, Welten. Also, dass das so nah ist, hätte niemand gedacht. Ich nicht. Niemand auf dieser Welt, glaube ich. Ja, also es ist sehr schnell alles gegangen und manchmal, so jetzt, wenn du mir das sagst, dann fange ich erst wieder an nachzudenken, okay, ich bin eigentlich Nationalspieler, so, aber das, so im Alltag checke ich das ja gar nicht, so, denke ich nicht drüber nach, so.
Ja, unglaublich. Ich meine, wir haben ja gerade über die Bilder da oben gesprochen. War das überhaupt irgendwie greifbar? Oder hast du da gemerkt, okay, ich bin da jetzt schon sehr viel besser als der Rest? Vielleicht könnte es ja mit der dritten Liga irgendwie klappen, also geschweige denn erste Liga, aber war das irgendwie im Hinterkopf bei dir?
Ja, also wo ich in Norderstedt gespielt habe, war das schon so mein Ziel, in die dritte Liga zu wechseln, den nächsten Step zu machen. Habe dann auch aufgehört zu arbeiten, also war dann auch ein halbes Jahr arbeitslos und habe nur Fußball gespielt und habe alles, sage ich mal, auf diese Karte gesetzt. Und dann hat es im Winter geklappt und nicht nur mit dritte Liga, sondern dann auch mit zweite Liga, mit St. Pauli. Und dass es dann immer weiter nach oben geht, das, ich weiß nicht, vielleicht war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort so, viel Glück auch, aber ich habe auch natürlich sehr viel gearbeitet. Und
das ist interessant, was du sagst. Ich meine, deine Eltern, wie haben die reagiert, als du denen gesagt hast, pass auf, ich höre jetzt auf zu arbeiten und konzentriere mich erstmal auf die vierte Liga?
Also dadurch, dass ich meine Ausbildung vorher abgeschlossen habe, hatte ich was, um meinen Eltern zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, ein Jahr, dann gehe ich wieder zu meiner Ausbildung, also die ich fertig habe und fange da weiter an zu arbeiten. Ja. Deswegen war das für die eigentlich ganz okay. Die meinten, okay, probier das ein Jahr lang. Und wenn es jetzt in ein Jahr nicht geklappt hätte, hätte ich wieder angefangen zu arbeiten.
Kannst du verraten, wie viel du in der Regionalliga verdient hast, ohne deinen Job dann?
Ohne meinen Job? Das waren auf jeden Fall unter 1.000 Euro. Also,
damit bist du zurechtgekommen?
Ja, also ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Und hatte ich dann unter 1.000 Euro für mich, hatte keine Miete, keine Kosten, nur mein Auto so. Und damit konnte man ganz, ganz entspannt leben, sag ich mal.
Ja, also das, ich meine, es ehrt dich, dass du das sagst, aber konntest natürlich da jetzt auch nicht auf den
Putz hauen. Ja, auf jeden Fall nicht. Und ich konnte mir damit ja auch nichts finanzieren oder irgendwann sagen, okay, ich habe ausgesorgt damit. Das war auf jeden Fall nicht da, so. Ich wollte natürlich irgendwann mit Fußball so viel Geld verdienen oder dass ich meiner Familie und mich damit unterstützen kann und helfen kann.
Ja, schön. Ich meine, wer weiß, was jetzt alles noch kommen wird. Wie war der Tag, als plötzlich, oder wie hat St. Pauli Kontakt zu dir aufgenommen in die vierte Liga?
Über meinen Berater erstmal.
Also du hattest auch damals schon
einen Berater? Ja, ich hatte damals einen Berater. Und dann haben die über meinen Berater Kontakt aufgenommen, dann hat mein Berater mir das gesagt und dann war dadurch, dass Pauli damals gegen den Abstieg, sag ich mal, gespielt haben, die waren leider sehr unten und nicht so positive Ergebnisse, war dann auch die Trainerfrage so, bleibt der damalige Trainer Timo Schulz oder nicht? Und dann hat sich das alles sehr in die Länge gezogen, also über Monate hinweg war dann nur so ein leichter Austausch, dass sie meine Spiele mal beobachten und für mich war so, ich muss jedes Spiel performen so, damit das bleibt. Und dann kam irgendwann mal der Anruf, also zu meinem Berater, dass sie dann gerne mich kennenlernen wollen. Also mit mir haben die davor nicht geredet, nur mit meinem Berater. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann habe ich den Trainer Timo Schulz und Andreas Bornemann, saßen wir alle am Millantor und haben geredet, ganz entspannt, habe ich sie kennengelernt. Ja, war ein brutales Gefühl, ja.
Wie war das Gefühl, als dein Berater dich angerufen hat und gesagt hat, pass auf, jetzt hat sich so lange hingezogen, die wollen dich jetzt kennenlernen?
Der Anruf war, ja, also ich konnte das nicht glauben, was er mir da erzählt. So. Ich habe ihn 10-mal nachgefragt, aber ich muss auch dazu sagen, da waren auch ein, zwei andere Profivereine, die vorher schon so auch Kontakt aufgenommen haben. Deswegen.
Welche?
Da war Paderborn und Nürnberg und Kiel so leicht.
Okay.
Und deswegen war das so, okay, es kann vielleicht passen, so, es kann vielleicht echt sein, was da ist.
Ja.
Und ja, also war schon sehr, sehr krass Gefühl. Ich habe meinen Vater angerufen, mein Vater ist durchgedreht am Telefon, obwohl da noch gar nichts war. Und ich meinte zu ihm, bitte so behalt das für dich und es kann ja sein, dass sie mich trotzdem nicht wollen. So. Mhm. Aber dieses Gefühl, mal so glücklich zu sein, war schon sehr schön.
Und war nach dem Gespräch dann, als ihr dann ans Millantor gefahren seid und die zwei auf dich gewartet haben, war danach klar, ich mach das oder wie ging es dann weiter?
Also von mir aus war von vornherein die ganze Zeit klar, ich mach das. Aber von denen aus mussten die natürlich warten, was passiert. Trainerfrage war ja auch noch ein großes Fragezeichen. Also hat sich das dadurch dann ein bisschen gezogen und dann hat es geklappt, ja.
Du weißt nicht mehr genau, wie lange es zwischen dem Gespräch und dann der endgültigen Entscheidung von Pauli war?
Ich glaube, das waren so 2 Monate, würde ich sagen.
2 Monate?
Ja.
Waren das die schlimmsten 2 Monate?
Ja, 100%, ja.
Ja?
Ja. Weil du so viel Kopf machst jeden Abend beim Schlafengehen. Du jedes Spiel weißt, okay, wenn ich heute nicht treffe, vielleicht wollen die mich dann nicht mehr. Also war schon sehr, sehr hart für einen.
Ich meine, das ist ja auch mental nicht ganz so einfach. Ja. Weil als dann der Anruf von deinem Berater kam, St. Pauli möchte dich. Wo warst du da?
Da hat mich der von Norderstedt, der Manager, hat mich angerufen und meinte, alles ist jetzt trocken und du wechselst zu St. Pauli. Und da war ich, da weiß ich noch, wo ich war. Da war ich bei einem sehr guten Freund von mir zu Hause. Ja. Pelle heißt er. Da war ich bei ihm, habe den Anruf bekommen, bin durchgedreht bei ihm. Er war neben mir, wir sind zusammen durchgedreht, rumgeschrien. Und dann natürlich habe ich erstmal so meine Familie, meine Eltern angerufen. Die waren zu der Zeit in Tunesien, haben sich auch sehr gefreut und dann habe ich das eigentlich echt niemandem gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich unterschreibe. Mhm. Und das war dann, glaube ich, 3-4 Tage später. Ja. Und dann, wo ich unterschrieben habe, habe ich das dann meinen Freunden und allen erzählt.
Hast du noch Kontakt zu den Jungs, mit denen du da vor 2 Jahren noch gespielt hast?
Mit sehr wenigen. Also die Mannschaft hat sich sehr verändert. Also da sind nicht mehr die Spieler, wo ich da war. Aber so 1-2 Jungs habe ich noch Kontakt. Ja. Also nicht sehr viel, aber ein bisschen.
Wie viele Jungs von denen, mit denen du noch gespielt hast, waren denn dann, oder musstest du dann bei deinem Profidebüt, musstest du ein paar Karten für die Jungs besorgen oder war das dann ausschließlich für die Familie?
Ja, also ich hatte, glaube ich, nur Karten für die Familie. Man ist auch sehr schwierig, am Millantor Karten zu kriegen. Ich glaube, das weiß jeder. Und auch als Spieler ist es nicht einfacher oder nicht so viel einfacher. Und da reicht es nur für Familie und sehr enge Freunde. So. Ja.
Wir sprechen gleich weiter über St. Pauli. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass auch zur Debatte stand, nochmal in die USA zu gehen, wegen einem College?
Ja, aber da war ich so mit 18, hatte ich das mal so im Hinterkopf. Aber da waren dann die Kosten auch sehr hoch, so als 18-Jähriger, so was man zahlen muss.
Ja.
Und dann habe ich das auch lieber oder zum Glück auch nicht gemacht.
Ja. Elias, du hast ja nie in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt und hast ja auch nicht in jungen Jahren alles dem Fußball untergeordnet. Es gibt ja Leute, die dann ihre Familie verlassen müssen. Glaubst du, dass dir das insofern geholfen hat, dass der Druck nicht ganz so hoch war, dass du es irgendwie schaffen musst?
Ja, 100%. Ja? Also ich hatte nie diesen Druck, dass ich das unbedingt schaffen muss. Wie du sagst, ich war nie weit weg von zu Hause, hatte immer meine Familie bei mir. Und dann zu dem Zeitpunkt, wenn du es dann geschafft hast, wo ich meine ersten Profispiele gemacht habe, war ich nicht so, ich habe mir einfach gedacht, guck mal, das, davon habe ich geträumt und das wollte ich unbedingt machen, wenn ich jetzt scheiße spiele und in einem Jahr wieder Regionalliga spiele, dann bin ich da, wo ich herkomme, so. Aber ich hatte nie dieses, okay, ich muss Profi werden, ich muss Profi werden. Ich wollte es einfach genießen, jedes Spiel. Und das macht mich, glaube ich, auch sehr aus, so wie ich bin dann.
Wie lange hast du dann noch aber eigentlich bei deinen Eltern gelebt? Bist du jetzt erst im August, als du hier eingezogen bist?
Nee. Okay. Also direkt, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, bin ich ausgezogen. Da meinte ich zu denen, ich will mich auf Fußball konzentrieren. Wir haben ja auch, also wir wohnen auch etwas weiter weg vom Training, also dann brauchst du so eine Dreiviertelstunde zum Platz und dann habe ich zu denen
gesagt. Das war der einzige Grund natürlich. Ne?
Ich brauche meine Ruhe und ich will, sage ich mal, sehr nah am Trainingsgelände wohnen und habe ich das gemacht und die waren völlig damit einverstanden und ja, es ist alles sehr schön so.
Hat das aber gleich funktioniert mit Kochen, Putzen, Wäsche waschen?
Also Kochen ist immer noch nicht mein Ding. Wäsche waschen kriege ich jetzt hin, putzen auch langsam, aber kochen, das liegt mir gar nicht. Ne.
Und wie ernährst du dich?
Ich muss sagen, ich bestelle leider sehr viel zu essen. Damit muss ich auch aufhören, aber ja, sonst gibt es beim Training Essen, was man auch mitnehmen kann. So.
So, kommen wir zu St. Pauli. Wie war es das erste Mal, plötzlich dann am Millantor einzulaufen?
Ja, es ist immer so, ich finde so von außen siehst du das Stadion, die Fans und alles. Aber wenn du als Spieler da reinläufst, dann bist du so in deinem Tunnel und realisierst nicht sehr viel, sag ich mal, was außenrum passiert. Aber war ein brutales Gefühl. Also wenn du dann siehst, dein Nummer wird hochgehalten, du kommst rein und alles, was du 20 Jahre gemacht hast, lohnt sich für diesen einen Moment so. Ist schon sehr, sehr, sehr schön. Du bist natürlich übertrieben nervös. Hast auch einen gewissen Druck, aber ich wollte einfach nur auf den Platz und zeigen, was ich kann, ja.
Weißt du noch, an was du gedacht hast, als du eingewechselt wurdest?
Ich weiß noch ganz genau. Ich meinte, mach keinen Fehler. Ich bin reingekommen und meinte, mach keinen Fehler, bitte mach keinen Fehler. Und dann habe ich auch genug Fehler gemacht. Also das war nicht so ein gutes Mindset von mir.
Ja. Du hast allerdings auf der anderen Seite dein erstes Tor gegen den HSV gemacht. Als du das Tor gemacht hast, was hast du da empfunden?
Das war so eine Leere, also ich konnte nicht realisieren, was gerade passiert ist, muss ich sagen. Du schießt ein Tor, so, du bist jetzt Fußballprofi, sag ich mal, in so einem Spiel. Das war das Spiel gegen HSV als Kind. Ich komme aus Hamburg, beide Vereine sind hier. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts nachgedacht. Ich habe einfach gespielt und dann nach dem Spiel habe ich dann erstmal gecheckt, was eigentlich gerade passiert ist. So. Und dann habe ich über alles nachgedacht.
Ja. So. Gucken wir noch einmal sportlich. Was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Regionalliga und Bundesliga?
Das Tempo, ja. Also auf jeden Fall so, das Spiel ist viel schneller. In der Regionalliga nimmst du den Ball, hast eine gewisse Zeit. In der Bundesliga nimmst du den Ball an und nicht mal in einer Sekunde sind zwei Gegenspieler vor dir. So. Und so schneller Entscheidungen treffen auf jeden Fall. Mhm. Du hast weniger, wie gesagt, weniger Zeit am Ball, musst die richtigen Lösungen finden, richtige Entscheidungen. Und die individuelle Qualität ist halt einfach viel zu sehr, sehr stark, sage ich mal. Ja. Mhm.
Welche Rückschläge musstest du jetzt schon im Profi-Dasein erleiden?
Ja, die Anfangszeit war so der größte Schlag, wo du dann 3-4 Monate nicht im Kader bist, nicht spielst, bei der zweiten Mannschaft spielst, im Training nicht so beachtet wirst, sage ich mal. Ja. Das ist nicht so einfach für einen Jungen, der so gerade seinen Traum erfüllt und denkt, er ist jetzt Fußballer und dann auf einmal alles nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ich sag, das war genau richtig zu dem Zeitpunkt. Ja.
Hattest du Sorge oder sogar Angst, dass es schneller vorbei ist, als es angefangen hat?
Ja, 100%. Also da waren nach 1-2 Monaten, da dachte ich mir, okay, vielleicht ist Fußballprofi einfach nichts für mich, vielleicht bin ich nicht so gut, wie ich dachte und es macht mir mehr Spaß mit meinen Jungs, sage ich mal, in der vierten Liga zu spielen oder fünften Liga oder so. Und da war schon oft so der Gedanke, okay, das ist einfach vielleicht nichts für mich so.
Warum hast du nicht das Handtuch geworfen?
Weil ich mir das selber beweisen wollte. Weil ich bin wirklich ein Mensch, der nicht gerne aufgibt und nicht einfach so was loslassen will. Und für mich war so immer so, erste Liga war mein, ich wollte das unbedingt, ich habe es mir so manifestiert, ich will erste Liga spielen und da wollte ich es einfach mir beweisen, dass ich das, was ich in der vierten Liga gemacht habe oder in der fünften oder in der sechsten, dass ich das auch gegen in der zweiten und in der ersten Liga machen kann, mhm. dass ich die auch austribbeln kann, sage ich mal, mhm. oder meine Aktionen da habe, Tore schießen kann. Deswegen mache ich das alles, ja.
Gab es so einen bestimmten Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich wirklich Zweitligaspieler?
Ja, gegen HSV das Tor. Da hat es bei mir Klick gemacht.
Ab dem Zeitpunkt war dann auch das im Training anders. Ich meine, alle Jungs oder Mädels, die kennen das ja. Wenn man in eine Mannschaft kommt, die schon länger zusammenspielt, die auch schon höher zusammengespielt hat, da wird man dann, wie du ja sagst, ne, wird man nicht so richtig beachtet. Ja. Die reden, du bist aber nicht so integriert. War das nach dem HSV-Spiel, hat sich da dann alles verändert bei dir?
Ja, also ich würde schon sagen, so ein, zwei Wochen vorher
okay.
habe ich so im Training halt viel besser trainiert und die Spieler haben gesehen, okay, der Junge kann was so, ne? Und dann nach dem Tor gegen HSV kommen dann auch die Spieler, die, sag ich mal, ein Standing haben, auf dich zu und sagen, ey, gut gespielt, schönes Tor und so und mach weiter so. Und so als junger Spieler siehst du halt auf die Spieler auf und wenn du dann sowas hörst, das hilft dir schon sehr.
Wenn es nicht geklappt hätte mit dem Profifußballer, ja. was wäre aus Elias Saad geworden?
Das ist sehr schwierig. Also ich habe mir die Frage auch oft gestellt. Mhm. Ich hatte nie eine Antwort. Also ich habe mich nicht so im Büro gesehen. Ich habe mich jetzt auch nicht studieren gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich arbeite so oder hätte gerne so mit Kindern gearbeitet. So mhm. vielleicht so Fußballkurse gegeben oder so Sportkurse oder Erzieher, sowas halt in der Richtung.
Deine Ausbildung, die du abgeschlossen hast, war ja als Groß- und Außenhandelskaufmann. Das wäre also nichts mehr für dich gewesen.
Nee.
Elias, lass uns jetzt auch nochmal über deine Wurzeln sprechen. Deine Eltern kommen aus Tunesien. Welche Bedeutung hat das Land für dich?
Ja, eine sehr große. Also es neben Hamburg meine, oder neben Deutschland, aber ich komme ja aus Hamburg, so meine zweite Heimat. Ich war früher als Kind jeden Sommer da. Meine Eltern sind fast die Hälfte des Jahres meistens da. Und okay. Jetzt durch die Nationalmannschaft natürlich noch eine größere Bedeutung. Du repräsentierst das Land, du spielst für das Land, deine Eltern. Mein Vater ist richtig stolz, dass ich für Tunesien spielen kann. Und ja, hat eine sehr große Bedeutung.
Ich meine, du bist Nationalspieler Tunesiens. Wann war eigentlich die erste Kontaktaufnahme?
Das war, als ich zu St. Pauli gewechselt bin.
So früh schon?
Ja, hatten wir ein Trainingslager und dann gab es zwei Testspiele. Und da haben sie sich gemeldet und meinten, die verfolgen jetzt meinen Weg und wenn ich spielen sollte, dann gibt es die Einladung. Ja.
Ich meine, du bist in Deutschland geboren, du hättest ja auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Gab es diese Überlegung?
Die gab es, ja. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt hin, aber dann gab es ja noch so, dass ich da war und nicht gespielt habe. Und dann hat man schon so angefangen nachzudenken, okay.
Du redest jetzt von Tunesien?
Ja, genau. Ja. Also ich habe ja beim ersten Lehrgang gar kein Spiel gemacht. Mhm. Und dann kam schon die Überlegung, okay, soll ich jetzt lieber warten und das noch mit Deutschland probieren? Mhm. Aber für mich war eigentlich schon so, mein Herz hat für Tunesien so gesprochen, meine Eltern auch. Und muss ja auch sehr realistisch sein, Deutschland hat schon sehr, sehr krasse Spieler. Und es wäre auf jeden Fall nicht unmöglich, aber wäre sehr, sehr schwer gewesen. Und ich habe mich einfach zu Tunesien so angezogen gefühlt, weil ich spiele in Europa und dann spielst du in der Nationalmannschaft in, sag ich mal, in Afrika, gegen afrikanischen Länder. Ja. Und das ist ja auch nochmal so was anderes. Du nimmst viel mit und ich glaube, das tut mir ganz gut.
Du hast ja die Nummer 10.
Ja.
Ist es eigentlich die größte Ehre, in der Nationalmannschaft mit der Nummer 10 aufzulaufen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich weiß nur, dass ich gekommen bin und dann in mein Zimmer und da liegt auf einmal die Tasche mit der 10 und ich wusste gar nicht, warum ich die kriege. Ich hab noch gar kein Länderspiel gemacht. Aber ich glaube, die wollten mir einfach so zeigen, dass ich einen großen Wert für die habe und mir so ein bisschen Vertrauen geben. Mhm. Und auf jeden Fall, in der Mannschaft die 10 zu tragen, ist der Traum, glaube ich, von vielen Spielern. Ja.
Abschließend, wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste, Elias?
Also ich habe jetzt nicht so viele. Für mich Marcel Hartl auf jeden Fall. Aber der ist ja jetzt gerade in Amerika und durch die Zeitverschiebung hoffe ich, dass ich ihn erreichen kann.
Jetzt bin ich gespannt, du. Ja, dann lass uns versuchen. Habt ihr denn noch regelmäßig Kontakt?
Ja, wir telefonieren alle 2-3 Tage mal und reden über sein Spiel, mein Spiel, wie es in Amerika ist.
Ja. Verfolgst du denn? Wir erst an.
Wenn er rangeht, ich hoffe schon. kann nicht sein. Da ist er doch. Du hast mich echt lange warten lassen. Du hast mich echt lange warten lassen.
Was?
Du hast mich echt lange... Auf jeden Fall, ich bin hier bei Sky, meine Geschichte mit Ricardo.
Wie geht's? Alles klar?
Ja, bei dir?
Du, endlich, jetzt klappt es ja zumindest so, dass du so mal in der Sendung hier bist, ne?
Ja, da hast du recht, da hast du recht.
Aber guck mal, du strahlst, du grinst. Wie ist die Zeit in St. Louis?
Boah, ich kann mich gar nicht beschweren. Also, es ist echt gut hier, echt coole Leute hier, Vereine super. Mhm. Also, wir fühlen uns echt wohl.
Was ist der größte Unterschied?
Boah, der größte Unterschied ist, glaube ich, die Reisen. Also die Reisen hier, Auswärtsspiele, mal eben 4 Stunden nach L.A. fliegen und so, ist schon sehr extrem hart. Ja. Dann nochmal 2 Stunden Zeitunterschied zu, was du eh schon hier in St. Louis hast, das ist schon extrem.
Schön, dass wir uns mal gesehen haben jetzt wieder. Und dann
auf jeden Fall.
Alles Gute.
Du willst, kannst gerne mal nach Amerika kommen.
Das mal. Ich nehme dich beim Wort. Machen wir.
So,
ne?
Alles klar.
Also,
wir sehen uns, ne? Dankeschön.
Du bist der Kontakt mit meinem Bruder.
Ja? Ja, du oder mein Vater war 50-50.
Du hast dich mit deinem Vater angerufen.
Ja, Spaß.
Wir hören uns wohl jetzt. Bis dann.
So, mein Lieber, kommen wir zu unserer Challenge. Du hast gerade gesagt, das Ding ist die beste Investition der Wohnung. Also bist du wahrscheinlich ein Profi.
Nein.
Wir spielen bis 3, okay? Der Verlierer muss wie immer auf Instagram Foto inklusive des Textes posten, der Gewinner bestimmt.
Okay. Ja, bin ich dabei.
Okay.
Dann hast du einfach?
Okay, dann fange ich an. So, um die Angabe?
Um die oder wie du willst.
Ja, um die Angabe. Okay, du hast Angabe, ja?
Angabe.
1, ne?
Du. Jeder eine Angabe.
Ah!
1, 1. 1,
1. 2. Nein! Ja!
Das ist schwer.
Glückwunsch. Elias, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Ja. Wirklich tolle Geschichte, die wir so nicht oft haben. Weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir uns hoffentlich in ein paar Jahren dann bei Real Madrid.
Hoffentlich, ja. Danke.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wayfair's big sale is back. For 3 days only, October 5th through 7th, score up to 80% off everything home. With free shipping site-wide. Shop Wayday now until October 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.